Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit der Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker, in Deutschland bekannt geworden mit Deutschland sucht den Superstar und natürlich auch durch die Co-Moderation von Wetten, dass. Sie ist uns heute zugeschaltet aus einem Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke.
Frau Hunziker, Sie waren mehr als 5 Jahre in den Fängen einer Sekte und Sie haben das in dem Buch Ein scheinbar perfektes Leben öffentlich gemacht. Warum?
Ja. Das habe ich getan, weil ich nach einer langen Zeit, wo ich das natürlich verarbeitet habe, diese Geschichte ist natürlich lange her passiert. Ich war Mitte 20 und bin dann lange, also 5 Jahre lang in die Sekte geblieben. Und nachdem ich das Ganze dann verarbeitet habe und jetzt, wo ich so glücklich bin mit meiner Familie und alles ist wieder im richtigen Licht, habe ich gedacht, das ist natürlich wichtig, dass man die eigenen Erfahrungen teilt mit den anderen, damit die anderen nicht den gleichen Fehler begehen wie ich.
Und das heißt, Sie haben den notwendigen Abstand dann schlussendlich gehabt, gleichwohl, wenn man sich dann so intensiv mit der eigenen Geschichte nochmal auseinandersetzt, da kommt ja möglicherweise was hoch, was man gar nicht so beeinflussen kann, oder?
Es stimmt, auf einer Seite war es hart, also das, die ganze Geschichte wieder rauszuholen und auch therapeutisch, muss ich sagen, weil es ist natürlich sehr anders, wenn man etwas verarbeitet, aber ich habe diese Geschichte auch niemandem erzählt, also nicht mal meiner Mama, und das hat auf einer Seite wehgetan, auf der anderen war es eine Befreiung, denn ich habe diesen Kreis geschlossen irgendwie. Aha.
Wobei es ja einen Menschen gibt, der die Geschichte von damals ja auch als Kind miterlebt hat, das war ihre Tochter Aurora.
Meine Tochter Aurora hat sie indirekt miterlebt, also das heißt, beziehungsweise ich habe sie damals nie mit eingebunden in der Geschichte, denn es war für mich damals ja, ich dachte, das wäre ein ganz normaler spiritueller Weg, den ich für mich selbst gehen wollte, weil ich halt Fragen hatte, ich suchte nach Liebe und nach Antworten und die falsche Person ist gekommen und ich wusste gar nicht, dass ich in einer Sekte bin, ja. Das war mir gar nicht bewusst, aber ich hatte zum Glück habe ich meine Tochter nie mit einbezogen und deswegen ist sie immer rausgeblieben aus der Geschichte. Und das war natürlich wichtig. Aber sie hat natürlich mitbekommen, wie Mama gelitten hat. Also das kann man den Kindern nicht vormachen, ne? Sie verstehen alles und merken alles.
Frau Hunziker, auch wenn die Geschichte jetzt für Sie im Wesentlichen abgeschlossen ist, ist es manchmal doch so, dass noch was hochkommt, dass Sie schlecht träumen, oder ist es weg?
Nein, es ist total weg, denn ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch und bin auch jemand, der Sachen verarbeitet. Ich bin auch niemand, ich hasse zum Beispiel nicht, ich schaff's nicht, Leute zu hassen, obwohl sie mir wehgetan haben. Ich bin jemand, der auch an Gott glaubt und ich habe die Hoffnung an Liebe nicht verloren und zum Glück habe ich die Liebe wiedergefunden. Und es ist auch nicht ein Buch, wo man der Traurigkeit, sondern der Hoffnung und mit einem Happy End. Und das habe ich jetzt total verarbeitet. Es hat aber lange gedauert. Ich habe viele Jahre auch Panikattacken gehabt und mir ging es nicht so gut. Aber ich habe natürlich auch einen Job gehabt, der mir die Möglichkeit gab, auch so ein bisschen aufzuatmen und Luft zu holen. Denn wenn man auf die Bühne steht, im Theater, mit den Leuten zu tun hat, die Leute geben dir ganz viel Zuneigung und Liebe und das hat mir sehr geholfen damals.
Mutter Holländerin, Vater Schweizer. Erste Lebensphase im Rückblick, Frau Hunziker, durchgehend schön und behütet oder irgendwie auch schwierig? Wie würden Sie es beschreiben wollen?
Im Buch habe ich eben erzählt, ich habe ein bisschen von meiner Kindheit erzählt, denn sonst fragen sich die Leute, wie kann man in eine Sekte geraten? Mir würde das ja nie passieren. Es gibt ja auch Leute, denen es nie passieren wird. Also es gibt Leute, die nie drogenabhängig werden und nie Alkoholisten und eben nie in eine Sucht geraten, weil sie wahrscheinlich in ihrer Kindheit sehr viel Stabilität hatten und sehr viel Liebe, Zuneigung und ihre Familie hielt zueinander. Ne? Bei mir, ich hatte eine spezielle Kindheit, wie viele andere auch. Mein Vater war Alkoholiker und bei uns war da ziemlich was los. Mhm. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, Papa liebt Alkohol mehr als mich. Und meine Mutter musste für alle arbeiten und war nie für uns da. Und, und deswegen kommt man dann mit 20 so in eine in einen Moment, wo man denkt, liebt mich denn jemand im Leben? Ja, und da kommt leider die falsche Person und sagt, ja, ich bin die dich liebt, bedingungslos. Und sie gibt dir diese ganze scheinbare Liebe, in der du dich total verliebst.
Wobei man, glaube ich, im Falle ihres Vaters dazu sagen muss, das war ein künstlerisch sehr ambitionierter, sehr kreativer Mensch, der auch ganz viele positive Seiten hatte, weswegen sozusagen die Trauer um diesen Vater, der irgendwann dem Alkohol verfallen war, umso größer wurde. Kann man so sagen?
Ja, denn als ich kleiner war, ich war dann 13, 14, wurde ich sehr böse auf meinen Vater. Mein Vater und meine Mutter waren getrennt und ich habe angefangen, nicht mehr mit ihm zu sprechen, weil ich natürlich als Kind einfach nicht begreifen konnte, warum mein Vater Alkoholiker war. Und ich habe lange, lange nicht mehr mit ihm gesprochen, aber das war natürlich ein sehr großer Schmerz, den ich in meinem Herzen hatte. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich war schon damals immer eine sehr positive Person und versuchte alles so ein bisschen zu verstecken, auch meine Gefühle. Ja, und als ich ihn dann wiedergefunden habe mit 20 und wo ich dachte, okay, jetzt habe ich meinen Papa wieder zurückgewonnen, habe ich ihn ein Jahr lang gesehen und mit ihm ein sehr schönes Jahr verbracht, ein ganz intensives Jahr, wo er auch Großvater sein durfte von meiner Tochter Aurora. Mhm. Und dann ist er leider wegen dem Alkohol gestorben. Das ist natürlich wieder so ein Trauma gewesen. Und dann kam diese Frau.
Hatten Sie trotzdem das Gefühl, dann irgendwann zumindest Ihren Frieden gemacht zu haben mit dem Vater?
Wir hatten unseren Frieden wieder und unsere Liebe. Das ist zum Glück passiert, weil sonst wäre das heute ein Problem gewesen, da er ja nicht mehr da ist.
Ein scheinbar perfektes Leben. Das ist der Titel des Buchs, das Michelle Hunziker geschrieben hat und in dem es um eine Geschichte geht, die sie selbst erlebt hat, mehr als 5 Jahre in einer Sekte, die den Namen trägt Krieger des Lichts. Die Chefin dieser Sekte, sie nennen sie im Buch Clelia, ich darf den richtigen Namen nennen, Julia Bergella. Eine Frau, die auf welche Art und Weise in ihr Leben gekommen ist, Frau Hunziker?
Ich war sehr verliebt in meinen Mann damals und hatte meine Tochter war 2 Jahre alt, ich war sehr jung und mir ging es an und für sich gut. Ich hatte eben Probleme mit der Vergangenheit und hatte sehr viel Fragen offen, aber ich war glücklich mit meiner Familie. Und in dem Moment, wo sich mein Mann hatte ein Gesundheitsproblem und dann kam diese Frau in unser Leben, denn ein guter Freund von uns hat sie uns empfohlen. Sie war damals Heilerin, Pranatherapeutin. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen als Wort. Es sind Leute, die mit den Händen heilen und das gibt's ganz oft. Und der Mann dachte, okay, schlimm kann es ja nicht werden. Schlimmer als so kann es nicht werden. Dann probieren wir das mal aus. Und dann kam diese wunderschöne, mütterliche, unglaublich elegante Frau auf uns zu, sehr intelligent, die meinen Mann therapiert hat und ich habe die so beobachtet von Weitem und dann habe ich die auch kennengelernt und am Ende bin ich in die Falle gefallen.
Tja, es gab so eine Art Reinkarnationserweckung der Gestalt, dass Sie, Michelle Hunziker, plötzlich die Schwester von Jesus Christus waren oder die Frau eines SS-Mannes.
Ja, das war im letzten Stück, wo ich wirklich auch alle meine Zweifel hatte. Denn Sie müssen denken, dass diese ganze Situation in 5 Jahren passiert ist. Und das geht ganz langsam. Die Leute machen irgendwie so eine Hirnwäsche, wo sie langsam dich richtig kennenlernen und all deine Schwachpunkte studieren und dann kommt diese ganze Situation mit Channeling und Kanälen und mit höheren Energien, die mit dir sprechen, um dir zu helfen. Und am Ende, wo ich dann auch eben schon fast draußen war von der Situation, haben sie mir sogar gesagt, ich wäre einmal Schwester Jesus gewesen. Ach. Aber ich habe das natürlich nicht geglaubt. Okay. Also da muss ich heute noch ein bisschen lachen.
Die Regeln waren auch relativ rigide. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt die dann aufgestellt wurden und für sie verbindlich waren. Vegane Ernährung, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Sex.
Nicht von Anfang an, denn am Anfang war es einfach nur, ich ging zu ihr, therapierte mich mit Handauflegen und langsam wurde es eben zu einer Gemeinschaft und auf einmal wurden es so Gruppen, ne, wie sich Alkoholisten auch, anonyme Alkoholisten versammeln. Und an dem Punkt kam der Reinigungsprozess. Und das machen leider alle Sekten, wo man dir sagt, dass du eben dich vegan ernähren musst, du dich immer hell anziehen sollst und ne, dass du rein in die Welt gehst und die Botschaft bist selber als Mensch.
Ja, das haben sie auch konsequent dann so durchgezogen?
Ich habe da richtig dran geglaubt, weil das, was sie mir damals erzählt haben, war ja, hätten sie nicht diese psychologische Gewalt an mir angetan, wäre das ja auch okay gewesen. Ich meine, sie haben ja nichts Schlimmes gesagt. Sie haben ja gesagt, du musst Liebe verbreiten, du musst die Botschaft sein und du machst ja Fernsehen und deswegen ganz wichtig, dass du den Leuten immer Liebe und Fröhlichkeit vermittelst. Also sie haben an und für sich das, was sie predigten, war ja nicht so schlimm. Das Schlimme war, dass sie mich mit Gott und mit Liebe erpressten. Und vor allem sind sie natürlich an mein Geld gegangen, wie in allen Sekten.
Zu welchem Zeitpunkt war Ihnen dann klar, dass diese Sekte auch von Ihnen Geld wollte?
Am Anfang war es einfach, das war es das Geld der Therapie und deswegen hat man nicht das Gefühl, dass sie an dein Geld gehen. Es ist wie, als würde man eine Massage machen. Das war damals 50 Euro oder was, etwas so. Also das ging noch, aber als sie dann angefangen haben, natürlich, ich musste dann eine Agentur eröffnen, natürlich alles von mir bezahlt und die ganze Sekte irgendwie, jeder hatte eine Aufgabe, der Meisterin war mein Manager und sie die Helferin des Managers und die haben alle irgendwie in der Situation gearbeitet und wer hat sie bezahlt? Ich natürlich, damit ich mich reinigen konnte von diesem Geld. Das Geld war ja damals der Teufel und den musste man reinigen.
Und da ist Ihnen nicht irgendwie ein Licht aufgegangen, da ging es ja dann nicht mehr um 50 Euro, sondern da ging es um sehr, sehr viel größere Beträge.
Gucken Sie mal auf der Welt und auch in Hollywood und wie viele Leute, auch sehr, sehr berühmte in Situationen sind, in Sekten, auch ganz große und berühmte Sekten und die geben diesen Sekten so viel Geld ab und die erpressen dich mit Liebe und mit Gott. Und jeder Mensch möchte das Gefühl haben, wichtig für jemanden zu sein. Und wenn dir Leute sagen, dass du wichtig für Gott bist und du glaubst das, dann bist du wirklich bereit, alles zu tun. Gucken Sie mal, was ISIS an den Leuten antut. Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie kann ein Mensch dazu kommen, sich umzubringen, für Gott.
War das dann für Sie irgendwann ein Leben vollkommener Abschottung oder gab es noch Menschen, ich weiß es nicht, Ihre Mutter, Ihr damaliger Mann, mit dem Sie wenigstens ansatzweise darüber reden konnten?
Absolut, nein. Sekten entfernen dich sofort von deiner Familie. Das ist das Erste, was sie machen und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Ich möchte da draußen, dass die Leute wissen, bitte passt auf, es gibt keine Meister, keine Life-Coaches im Leben, die von dir Geld verlangen und dir zeigen, wo geht's lang und wie muss man leben. Das geht gar nicht. Also jemand, der dich lieb hat, verlangt kein Geld von dir.
Klar.
Und auch aufpassen, weil wenn man in solchen Situationen gerät, nach einer Weile, das ist richtig strategisch, versuchen sie dich von deinen Familienmitgliedern zu entfernen und auch von deinen ganzen Freunden. Alle die dich aufwecken könnten. Ne? Also diese Sekten wollen dich ja kontrollieren.
Haben Sie irgendwann danach mal eine Rechnung aufgemacht, dergestalt, dass am Schluss eine Summe dastand, die Sie dieser Sekte letztendlich in den Rachen geworfen haben?
ich habe nie drüber nachgedacht. Das sind ganz sicher ein paar Millionen gewesen und das ist mir aber auch total egal, weil ich war sehr jung, als ich rausgekommen bin. Ich hatte die Stärke und die Möglichkeit, mich wieder aufzubauen. Die psychologische Gewalt, die sie mir angetan haben, das war viel schlimmer als das Geld. Also da, wo ich wirklich gekämpft habe, um mich wieder hochzupäppeln, war wirklich auch die Gefühle, mein Selbstbewusstsein, das war total am Boden und da muss man wirklich kämpfen, dass man wieder hochkommt. Das habe ich geschafft und deswegen ist es auch egal, wie viel Geld ich verloren habe. Es gibt aber da draußen Leute, die überhaupt kein Geld mehr haben und auch Schulden haben wegen diesen Sekten.
Michelle Hunziker, unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute. Die Frau also, die in dieser Sekte war, über einen vergleichsweise langen Zeitraum von mehr als 5 Jahren. Sie haben es vorhin erzählt, Sie waren eine Frau in den 20ern. Sie hatten trotz der ganz anderen Außenwirkung so viel Selbstbewusstsein offenkundig nicht. Gleichwohl haben Sie auf der Bühne, und Sie haben ja auch gearbeitet in dieser Zeit, wunderbar funktioniert. Wie haben Sie das hingekriegt?
Genau deswegen, weil die Bühne und das Publikum meine Luft waren. Also der Moment, wo ich auf einer Bühne war, konnten die mich nicht kontrollieren. Sie waren nicht mit mir auf der Bühne und da hatte ich Freiraum und Freiheit und ich konnte mich selbst sein. Und das war, deswegen habe ich auch so viel gearbeitet in dem Moment. Ich habe immer auch wieder gelächelt und gelacht und ich habe immer auch die ironische Seite des Lebens gesehen. Ja. Das ist das, was mich gerettet hat. Ich bin nicht jemand, der nicht wieder aufstehen kann oder der Mitleid hat mit sich selbst. Ich bin jemand, der auch, man muss verantwortlich sein. Und ich hatte damals, obwohl ich 20 war und ich war das Opfer, das perfekte Opfer, hatte ich auch mein Stück Verantwortung und deswegen, wenn man da rauskommt, dann muss man sagen, okay, leider bin ich in diese Falle gefallen. Aber ich habe auch ein Stück Verantwortung und dann verarbeitet man das.
Also Ihr Leben damals sah so aus, 5 Jahre lang, die Sekte hat eine immer wichtigere Rolle gespielt. Sie hatten eine kleine Tochter, die Sie haben es vorhin erzählt, rausgehalten haben, soweit es irgend ging. Sie hatten eine Ehe mit Eros Ramazzotti, die dann in die Brüche ging, deshalb? Fragezeichen.
Ja, absolut, deshalb. Weil diese Clelia natürlich dran gearbeitet hat. Also wir waren in einer kleinen Ehekrise und das war genau das, worauf sie gewartet hat. Und sie hat natürlich dafür gearbeitet, dass es uns immer schlimmer ging und dass ich ganz viele, wie sagt man, Doubts, also
Zweifel.
Ganz viele Zweifel hatte. Ich dachte, er würde mich betrügen und so wie eben viele Ehepaare, anstatt uns zu helfen, haben sie uns auseinandergebracht und das ist damals so geschehen.
Also Ihr damaliger Mann hat Ihnen, glaube ich, dann irgendwann sowas wie ein Ultimatum gesetzt, also entweder er oder diese Sekte.
Und das war dann schrecklich, weil die Sekte hatte mir damals eben gesagt, also jemand, der dich liebt, der würde dich nie vor so einer Entscheidung setzen, denn das ist nicht wahre Liebe. Und mein Mann damals hatte mir natürlich dieses Ultimatum gegeben und gesagt, entweder wir oder du, dein Job und diese Leute. Aha. Und ich dachte, dann das muss ganz sicher keine Liebe sein, weil jemand, der dich liebt, der will ja auch, dass du realisiert bist.
Und Ihre Mutter hat in dieser Lebensphase gar keine Rolle gespielt?
Meine Mama, sie hatte Angst und sie hat sich genauso verhalten, wie man sich leider nicht verhalten muss in diesen Situationen. Und zwar, deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, denn meine arme Mama hatte keine Waffen. Also sie wusste nicht, wie packt man sowas an. Und das Einzige, was man machen kann, wenn ein Kind oder jemand in deiner Familie in eine solche Situation gerät, man muss immer wieder sagen, ich bin für dich da, ich liebe dich. Wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir, sprech mit mir. Und obwohl die Person dich vielleicht abneigt, du musst immer dranbleiben, weil die Sekte, die sagen dir, deine Mama liebt dich nicht, sonst würde sie dich ja zurückholen, dein Mann liebt dich nicht, sonst hätte er dich nicht verlassen. Also sie arbeiten ja genau mit diesen Ängsten und auf diese Ängste.
Krieger des Lichts, das ist der Name der Sekte, in deren Fänge Michelle Hunziker, unser heutiger SWR1-Leutegast, so viele Jahre war. Sie haben es, glaube ich, im Jahr 2006 geschafft, Frau Hunziker rauszukommen. Wie haben Sie es geschafft?
Ja, das ist ein langer Prozess gewesen. Das ist genau wie ein Drogenabhängiger. Du weißt ganz genau, dass das, was du tust, ist nicht gut für dich, aber du kannst nicht mehr ohne. Und du musst auf einmal entscheiden, jetzt ist Schluss damit. Und jetzt packe ich mein Leben und gehe alleine. Ne? Ja. Und ich dachte ja damals, ich wäre Mutter Gottes Seelen allein. Und ich dachte, die hatten mich davon überzeugt, dass wenn ich aus dieser Sekte rauskommen würde, dass ich sterben würde. Also sie haben mich mit dem Tod bedroht. Ne? Ja. Und ich hatte Angst. Und trotzdem, meine Tochter, ich wollte für meine Tochter wieder in meine in die Freiheit kommen. Und deswegen habe ich meinen ganzen Mut zusammengebracht und habe sie dann verlassen, diese Leute, und habe dann gemerkt, dass ich gar nicht alleine war. Meine Mutter hat mich sofort angerufen, mein Ex-Mann, und alle waren für mich da, und sogar Journalisten und Chefredakteure. Das ist ein ganz großer Schock gewesen, dass ich rausgekommen bin. Alle haben nur darauf gewartet, dass ich aus dieser Situation rauskomme, und haben mir ganz viel Liebe gegeben und Zuneigung.
Aber danach, die Entscheidung rauszugehen, die mussten sie ganz alleine für sich treffen.
Ja,
da war niemand da, der ihnen geholfen hat.
Niemand, nein. Das kannst du nur selbst machen. Das geht gar nicht. Das kann niemand anders für dich tun.
Und ihre Tochter Aurora war letztlich der Mensch, für den sie dann auch diese Entscheidungen in erster Linie getroffen haben?
Ja, absolut. Ja. Ich wollte für meine Tochter aus der Situation rauskommen, und Kinder sind Engel. Also sie war mein Engel. Sie hatte in ihrer Art und Weise, so wie Kinder, nur Kinder das können, ohne Worte, sondern mit Blicken, mit Gesten, hat sie mir wirklich gezeigt, wie wichtig ihre Mama für sie war und wie sehr sie drunter gelitten hat, dass es mir nicht gut ging. Ne?
Ja, ihre Tochter ist heute eine erwachsene Frau, mit der Sie im Übrigen auch zusammenarbeiten.
Ja.
Haben Sie, oder wie ist das, wenn Sie mit ihr heute über genau diese Dinge sprechen?
Wir sprechen nie darüber, denn wir hatten immer ein ganz, ganz schönes Verhältnis. Wir sprechen über alles, aber diese Sache wird nie thematisiert, denn sie hat das einfach nicht miterlebt. Sie hat das Buch auch nicht gelesen. Sie hat mir gesagt, Mama, ich bin noch nicht bereit dafür, denn du hast mich sowas von rausgehalten, dass ich einfach, für mich wäre das ein Schock jetzt. Ich weiß, worum es geht natürlich, aber es ist ja alles so gut für mich jetzt im Moment so, und ich kann das auch nachvollziehen. Sie braucht ihre Zeit, und wahrscheinlich wird sie das vielleicht mit Mitte 30 wird sie das lesen, denn dann ist man bereit auch so ein Buch zu lesen, wo deine Mama gelitten hat. Ne? Das ist nicht einfach für ein Kind.
Konnten Sie sich denn mit Ihrem Ex-Mann, mit Eros Ramazzotti, dann nochmal zusammentun, um vielleicht doch das eine oder andere zu klären, weil es war ja dann auch eine Trennung, die medial erstens stattgefunden hat und zweitens ja auch ein bisschen Porzellan dann kaputt gegangen ist.
Das haben wir nie geschafft. Wir sind natürlich wieder sehr gute Freunde geworden, und wir haben uns sehr gern, und wir hatten immer einen tollen Kontakt für Auri. Aber da war etwas gebrochen, und das konnte man nicht wieder flicken. Also wir haben so gelitten, ich und er, beide. Wir haben so sehr gelitten unter diesem Schock, unter das, was uns geschehen ist, dass es nie funktioniert hätte wieder mit uns.
Sie sind neu verheiratet, Sie haben zwei kleine Töchter nochmal bekommen, die wie alt sind?
3 und 5.
Ein schönes Alter.
Ja, sehr.
Und Familie und Kinder, vermute ich, haben in Ihrem aktuellen Leben einen extrem hohen Stellenwert?
Das der höchste.
Ja.
Ja, für mich ist Familie das Wichtigste im Leben, wirklich. Und wenn man sowas mitmacht, dann merkt man wirklich, wie wichtig Familie ist und wie wichtig es auch ist, wirklich zu geben. Ne? Also für mich ist das jetzt, ich überschütte meine Kinder mit Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit, weil ich finde, wenn man Happiness, also die, wie sagt man auf Deutsch, die
Glück.
Wenn man das Glück sucht, dann kann man es nur finden, indem man Liebe zu anderen, an andere Leute gibt und das Gefühl hat, jemand braucht dich. Das ist das Schönste im Leben.
Und das Verhältnis zu ihrer älteren Tochter, die ja eine junge Frau inzwischen ist, war eh immer ein sehr stabiles.
Ein sehr stabiles Verhältnis und auch symbiotisches. Also wir sind wirklich, also jetzt, telefonieren 6-mal am Tag und sind immer zusammen, und das ist jetzt sowieso wirklich ein unglaublich schönes Verhältnis, wo wir viel lachen und...
Ja, Sie stehen mit ihr, glaube ich, habe ich jedenfalls gelesen, auch gemeinsam vor der Kamera bei der italienischen Version von Wetten, dass? Stimmt
ja, wir
das?
Haben eine italienische Version von Wetten, dass moderiert zusammen, okay. Ja, letztes Jahr. Das ist auch super gelaufen. Sie hat sich um die Außenwetten gekümmert und hat das toll gemacht. Und das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, zusammen zu arbeiten. Jetzt geht sie aber ihren eigenen Weg und ich meinen eigenen.
Gut.
Und damit sie nicht immer mit Mama arbeitet, das ist auch wichtig.
Und das Verhältnis zu ihrer Mutter hat sich auch wieder verbessert und stabilisiert nach dieser Sektengeschichte?
Schon längst. Ja. Sobald ich aus der Sekte rausgekommen bin, habe ich sofort meine Mama gesucht und zu ihr zurückgefunden. Und heute ist unser Verhältnis noch enger als vorher. Und ja, und wir werden uns nie mehr verlieren.
Ja. Dieses nie mehr verlieren ist etwas, was Sie wahrscheinlich hinterher oft gehört haben, weil diejenigen, mit denen Sie dann erstmal gebrochen hatten, wie beispielsweise die eigene Mutter, die sind ja auch durch ein Höllental gegangen in diesen Jahren.
Oh ja, meine Mutter hat sehr, sehr gelitten. Das muss für eine Mutter schrecklich sein. Und ich als Mama heute kann nicht mal drüber nachdenken, was und wie sie gelitten hat. Und deswegen, das muss wirklich nicht sein. Und Familie ist wichtig. Und es gibt keine perfekten Leute. Niemand ist perfekt. Unsere Eltern können nicht perfekt sein, denn wir sind auch nicht perfekt. Und deswegen gibt es Verzeihung. Und was auch immer deine Eltern getan haben, als du klein warst, sie haben es nicht absichtlich getan, sondern immer mit der Liebe im Herzen für ihr Kind. Und man kann halt auch Fehler machen im Leben, ne?
Die Geschichte dieser Frau, die im Buch Clelia heißt und im wirklichen Leben Giulia Bergella, ist ja weitergegangen. Also die Frau, die diese Sekte angeführt hat, deren Opfer sie, Frau Hunziker, waren. Die ist inzwischen in Apulien und gibt Yogakurse. Stimmt das so?
Sie gibt Yogakurse, sie macht weiterhin das, was sie vorher gemacht hat. Und es gibt leider kein Gesetz, um solche Leute anzuklagen, denn Religion ist frei und jeder kann machen, was er will. Und das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Für die Familien, die da draußen sind und wenn sie in einer ähnlichen Situation sind, mein Ratschlag ist wirklich, gebt nicht auf, bleibt dran, sagt eurem Familienmitglied oder der Person, die gerade in einer solchen Situation ist, immer wieder, dass sie sie lieben und vergessen Sie nicht, dass das die einzige Waffe ist, um die Sekten zu bekämpfen. Denn leider gibt es kein Gesetz dafür.
Das heißt, strafrechtlich ist diese Sekte nie zur Verantwortung gezogen worden.
Nein.
Und die Sekte an und für sich mit dem ganzen Begleitpersonal funktioniert nach wie vor?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Also die Journalisten in Italien, das wurde bei uns ein ganz, ganz großes Thema und sie haben sie natürlich aufgesucht und versucht, sie zu interviewen. Sie ist aber so geschickt gewesen, sich zu verstecken und hat nie ein Interview abgegeben.
Ja.
Aber sie leben in ein riesengroßes Schamhotel, man da ein Schamhotel eröffnet, wo sie Yoga Kurse machen und wo sie weiterhin die Heilerin und die Meisterin einer Sekte ist.
Als ich ihr Buch gelesen habe, sind mir zwei Gedanken gekommen. Der erste Gedanke, es lohnt immer, auf das eigene Gefühl zu hören. Und auch ihr Gefühl hat ihnen ja immer wieder gesagt, das, was ich da mache, ist nicht richtig. Und das zweite, dass es möglicherweise wirklich das Beste ist, sich guten Freunden anzuvertrauen.
Guten Freunden, einem Arzt, einem Psychologen, einem Vater, einer Mutter, was auch immer. Aber nicht an Leute, die dir weismachen, dass sie Geld von dir verlangen, um dir zu zeigen, wie musst du dich verhalten im Leben und vor allem an welchen Gott du glauben musst.
Ja.
Also es ist wirklich ganz wichtig, dass man nie in eine solche Falle gerät.
Welche, zum Schluss gefragt, Michelle Hunziker, welche Ratschläge würden Sie Eltern geben, deren Kinder beispielsweise dabei sind, sich Richtung Syrien oder Irak zu verabschieden?
Oh, das ist ganz schlimm. Also ein Kind sucht so eine Situation, weil er das Gefühl hat, er gehört zu niemandem so richtig. Und deswegen muss man diesen Personen ganz viel Zuneigung geben und ganz, ganz viel Liebe. Denn das ist das Einzige, was man machen kann.
Weil das heißt, das, was Ihre Mutter beispielsweise, wenn ich das noch sagen darf, gemacht hat, zu leiden, sich aber zurückzuziehen, ist nicht das Richtige?
Nein, denn viele Leute haben natürlich Angst davor und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und sie werden abgeneigt. Und das ist ja natürlich nicht einfach. Aber man muss dranbleiben und nie aufgeben.
Wenn es so einfach ist,
Es ist nicht einfach. Das ist das Schwerste im Leben. Denn wenn man jedes Mal hört, nein, ich will dich nicht, ich will nichts mehr von dir hören, geh weg, ich hasse dich, sowas, dann ist es natürlich nicht einfach, immer weiterhin zu lieben und da zu sein und da zu bleiben und dran zu bleiben. Das ist aber die Stärke einer Mutter und die Stärke eines Vaters. Und man muss halt wirklich diese Stärke finden irgendwo.
Ich bedanke mich sehr, dass Sie Zeit für uns hatten. Und
danke Ihnen für das schöne Gespräch. Danke.
Eins gehört. SWR 1.